Gut, vielen Dank. So, der nächste, letzte Vortrag in der Embedded-Reihe, den halte ich selbst. Und kurz zu mir. Was ist denn hier? Mein Name ist Robert Baumgartl und ich bin hier an der TU Chemnitz beschäftigt, eine ganze Weile schon in der Juniorprofessur Echtzeitsysteme. Mache relativ viel mit digitalen Signalprozessoren und mit Ausführungszeitermittlungen von, komplexen Architekturen. Also klassische Echtzeitthemen sozusagen. Heute möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen, ein bisschen marktschreierisch, UC Linux für High Performance Embedded Systems, ist ja im Prinzip ein Widerspruch. Ne? Und ich muss mich gleich ein bisschen entschuldigen. Ich habe nämlich in die Vortragsankündigung ein bisschen sehr konkret reingeschrieben, was ich machen will und muss jetzt leider einen Schritt zurückgehen. Das hat zwei Gründe. Zum einen bin ich auf Marketing-Lügen reingefallen und zum anderen war ich einen Monat krank. Konkret kann ich leider noch nicht das vorführen, was ich vorführen wollte, den Blackfin 561 mit seinem Dual-Core. Ich weiß zwar ungefähr, wie es funktioniert, ich habe das Board auch zu Hause laufen, aber es ist ein bisschen bockiger als das, was ich Ihnen hier mitgebracht habe. Nichtsdestotrotz ist trotzdem, also rechtfertigt das immer noch den Begriff High-Performance. Zumindest im Begriff zu dem, was wir bisher an diesem Nachmittag hier gesehen haben. Okay, wie gliedert sich das Ganze? Ich möchte erstmal einen längeren Theorie-Teil, ich bin an der Uni, da muss Theorie irgendwie dahinter, wo Sie im Prinzip auch abschalten können, wenn Sie es schon wissen, ne? Was ist Prozessorarchitektur, wie sieht das Ganze aus, was ist virtueller Speicher. Und damit Sie aber jetzt nicht denken, ich habe bloß Bilder gemalt, gucken wir uns dann auch ein bisschen konkreter so ein Embedded System an und programmieren das. Und dabei werde ich aber nicht das Gleiche machen, was wir im ersten Vortrag gehört haben, sondern das überspringe ich als generös. Das ist ja nämlich alles schon gelöst. Diese ganzen Probleme, wie kriege ich eine Toolchain beispielsweise oder wie boote ich das, also wie kriege ich mein Root-FS? Naja, das kommt bei mir sozusagen aus der Steckdose. Nichtsdestotrotz ist UC Linux ja kein Linux und deswegen muss man bei der Programmierung ein bisschen aufpassen. Und das ist im Prinzip der Inhalt des zweiten Teils. Dann fasse ich das Ganze noch zusammen und wir sind fertig. Ja. Okay, Ziel des Vortrags eigentlich ist, das was hier steht. Eingebettete Systeme werden ja gern ein bisschen wahrgenommen. Naja, das sind diese kleinen Prozessoren, die keinen Strom verbrauchen, nichts können, die irgendwie die Waschmaschine, das Display vorne dran steuern sozusagen. Und das ist uninteressant vom ingenieurtechnischen Standpunkt aus. Und ich will also dieses Vorurteil zerstören, zumindest gerade rücken, korrigieren. Und es sollte eigentlich ja nicht bloß dastehen embedded, weil im Prinzip haben wir heute ja den ganzen Tag, wenn Linux die Rede war, war immer die Rede von Linux mit virtuellem Speicher. Linux geht aber auch ohne virtuellen Speicher. Das heißt, der Gegenstand des Vortrags ist jetzt eher das, was mit ECOS konkurriert, UC Linux nämlich. Ja. Und auch das ist aber trotzdem nicht zu verwechseln mit Linux für kleine oder lahme Systeme. Ja. Okay, gut. Nochmal eine Definition. Sie haben jetzt in jedem Vortrag eine Definition für Embedded System gesehen. Und ich habe mir noch einmal eine abgeschrieben aus dem Lehrbuch sozusagen. Das wissen wir nur alles, kann ich drüber weggehen und kann Zeit sparen. Okay, trotzdem möchte ich nochmal für den einen oder anderen ein paar wesentliche Aspekte, die das eingebettete System vom, klassischen Desktop unterscheiden, anreißen. Beim eingebetteten System haben wir meist eine andere Form der Interaktion des Systems. Ne? Wenn wir auf dem Desktop arbeiten, haben wir irgendwie eine Tastatur und vielleicht auch noch einen Mausklick, aber viel mehr ist es nicht. Währenddessen Embedded Systems sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Menge an Sensorik zum Beispiel mitbringen, ja, die irgendwie konsequent abgefragt werden müssen, wo möglicherweise eine Sensorfusion stattfinden muss und dann irgendwo mal der Prozessor ein Ergebnis dieser Sensoren bekommt und daraufhin irgendwelche Dinge auslöst. So, ein eingebettetes System kann ich im Allgemeinen nicht so schön reparieren wie ein Desktop. Das liegt irgendwo draußen beim Kunden oder noch schlimmer in der Umwelt irgendwo und läuft autonom längere Zeit. Ich kann nicht einfach dort sagen, okay, zieh mal ein Update nach. Und auch das hat natürlich Konsequenzen für den ganzen Prozess des Engineerings. Ja. Wir arbeiten also oder wir haben zu beobachten ganz klar viel höhere Anforderungen an Zuverlässigkeit der Sache. Wir können das System häufig auch nicht rebooten. Also hier bei dieser Platine, die ich Ihnen mitgebracht habe, können wir das natürlich jederzeit. Ich drücke auf den kleinen Knopf und das war's. Aber andere Systeme, reale Systeme, dort ist das nicht der Fall. Ja. Okay, Embedded Systems sind auf dem Vormarsch, überall ersetzen mechanische Systeme Gerade letzte Woche war ich bei IAV und die haben mir ein Auto vorgeführt, was aktiv lenken kann, also selbstständig sozusagen, oder Computer lenken kann. Und das ist auch nicht irgendwie ein Prototyp, sondern es hat eine Straßenzulassung und die setzen das ein, um Fahrerassistenzsysteme zu testen. Ja. Hard- und Software gemeinsam entworfen, wissen Sie alles. Dass da ein Prozessor drin steckt, erkennt man beim Embedded-System häufig nicht, weil es keine Tastatur hat, weil da irgendwo bloß ein kleines Display ist. Irgend sowas in der Art. Interessant ist noch und wichtig, dass viel häufiger im Embedded-Bereich Echtzeitbedingungen einzuhalten sind. Und ja, deswegen müssen wir darauf achten, von Betriebssystemseite aus. UC Linux wirft uns da den einen oder anderen Stein in den Weg, aber es ist besser als richtiges Linux. Werden wir auch sehen, warum. Und, ja, last but not least, Reparaturkosten für Embedded Systems sind normalerweise sehr, sehr hoch. Das heißt, es ist häufig preiswert, das ganze Ding wegzuschmeißen und durch ein neues System zu ersetzen, anstatt dort irgendwo zu beginnen, was zu reparieren. Okay, nächster Punkt. Wir reden nicht von, also ich rede in meinem Vortrag heute nicht von Desktop-Prozessoren, Intel Pentium 2, 3, 4, 5, sondern von Mikrocontrollern, und zwar von speziellen Mikrocontrollern. Was ist das? Ah, das steht alles hier. Also im Prinzip ist es ein Prozessor und alles das, was man noch für das Funktionieren eines Mikroprozessorgesteuerten Systems benötigt, auf dem Chip. Peripherie on Chip. Das heißt, wir haben Timer, Speicher, Schnittstellen, ADDR-Wandler. Im Prinzip brauchen wir, um ein Mikrocontroller-basiertes System in Betrieb zu nehmen, nichts weiter als eine Stromversorgung. Auch die Takterzeugung ist heutzutage gerne im Prozessor drin. Und wenn man jetzt schon glaubt, dass im Desktop-Bereich es mittlerweile eine große Vielfalt an Prozessoren gibt, dann ist das zwar richtig, im Vergleich zu vor 10 Jahren, ne, da gab es AMD und es gab IIT möglicherweise noch und ja, Intel natürlich und das war's. Da ist das halt nicht mehr so, aber dann hat man noch nicht die Breite bei Mikrocontrollern gesehen. Ein paar Beispiele kommen gleich auf der nächsten Folie. Das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn man irgendwie liest, dass also in Familien organisiert sind. Ein Überblick über sämtliche Mikrocontroller zu haben, dürfte ein, was weiß ich, 2000-seitiges Buch durchaus füllen. Und eine Entscheidung zu treffen, welchen Prozessor nehmen wir denn jetzt für unser zukünftiges Embedded System, ist keinesfalls trivial zu fällen. Ja. Okay, hohe Codedichte, wichtiger Punkt. Alles, was ich in unser Embedded System einbaue, ist teuer. Speicher wollen wir zum Beispiel nach Möglichkeit möglichst gering halten, ne, den kleinsten Flash, auch wenn der Schweizer Kollege vorhin ja festgestellt hat, dass Flash bloß noch in riesigen Quantitäten gibt, aber zumindest gilt das nur für Removable Flashes. Ja. Ansonsten, was die Flash, die Memory Technology Devices betrifft, die direkt eingelötet sind auf dem Board, dort versucht man schon die kleinstmöglichen zu nehmen. Und das erreicht man natürlich nur, wenn wir eine hohe Code-Dichte erreichen. Das heißt also, der Compiler sozusagen die Funktionalität in möglichst wenig Byte effektiv kodieren kann. Mikrocontroller gibt es mit und ohne virtuellen Speicher. Oh, VirtualLAN, nicht VirtualM. Was das ist, erzähle ich gleich noch ein bisschen genauer. Ich sehe auch relativ viele Studenten von mir sitzen, die wissen es hoffentlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob es alle wissen, deswegen würde ich noch mal kurz darauf eingehen. Und was ganz, ganz wesentlich ist, niedrige Verlustleistungen. Ja, spielt im Desktop-Bereich mittlerweile auch schon eine kleine Rolle, wegen Klimaerwärmung und so weiter. Aber eigentlich auch wieder nicht. Ja, ob ich 10 Watt oder 30 Watt rausblase, ist eigentlich egal. Ja, das sind hier mein Blackfin-DSP, da kann ich keinen Spiegelei drauf braten. Ne? Ich kann drauf fassen hier und es passiert gar nichts. Da ist nicht mal handwarm. Und natürlich, deswegen rot hervorgehoben, viel, viel wichtiger noch, niedrigster Preis. Und damit bieten sich überraschenderweise, und damit schließt sich der Kreis wieder, Mikrocontroller an für den Einsatz in Embedded Systems. Man kann es jetzt ganz grob ein bisschen klassifizieren, wenn man sich jetzt mal die Vielfalt anguckt und sagen, okay, es gibt 8-Bit, 16-Bit und 32-Bit. Mikrocontroller 64 gibt es noch nie. Braucht man offensichtlich einfach noch nicht. Eine Waschmaschine ist auch mit 8-Bit gut zu bedienen. Aber es wird zukünftig auch Embedded Systems geben, von denen wir vielleicht heute noch nicht so die richtige Vorstellung haben, die durchaus auch mehr Adressraum bzw. Verarbeitungsbreite in dem Fall benötigen. Ja, dann gibt es grundsätzlich Hersteller, die alles herstellen, sowas wie Intel. Ja. Ein kleiner 8051, ungefähr schon 20 Jahre alt, wird immer noch gern eingesetzt, einfach weil die Entwickler schon immer damit arbeiten. Intel hat dann auch später 16-Bit, 32-Bit Mikrocontroller im Angebot, hat es mittlerweile aber, glaube ich, so viel ich weiß, wieder mal abgestoßen. Das heißt aber nicht, dass sie das nächstes Jahr nicht wieder möglicherweise einkaufen könnten. Ein anderer großer Hersteller, der schon immer im Geschäft tätig ist, ist Motorola, die jetzt zumindest die Mikroprozessor-Division, die jetzt Freescale heißen, auch die haben alles im Angebot, von kleinsten HC11, HC8, 08, ja, mit dem ich nicht viel mehr machen kann als mit dem 8051, bis hin zum PowerPC. Und da gibt es noch ein paar mehr, die ich hier mal aufgemalt habe. Strongarm, sehr bekannt, ne, gern genommen. Gibt es eine sehr gute GCC-Toolchain dazu. Das kann man ja nicht von allen der Prozessoren sagen, die hier aufgemalt sind. Und für den es auch eine sehr gute Toolchain gibt, das ist der hier ganz unten. Das ist der Gegenstand des Vortrages, der Analog Devices Blackfin. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ist der über beide Spalten 16 und 32 Bit drüber geschmiert? Naja, ganz einfach, weil er zwar 32 Bit Register hat und bestimmte Operationen über 32-Bit-Wortgrößen ausführt, andere, und dazu zählt die Multiplikation zum Beispiel, aber nur über 16-Bit-Festkommazahlen. Das ist aber keine große Einschränkung. Okay, es gibt sicherlich weitere Klassifizierungsmerkmale, ich würde es aber nicht zu weit in die Breite treiben, weil ich Ihnen ja auch noch ein bisschen was, naja, Praktisches erzählen will. Deswegen gehen wir lieber weiter. Und spezialisieren jetzt nochmal, eine bestimmte Klasse von Mikrocontrollern sind sogenannte digitale Signalprozessoren. Die Folie ist immer drin bei mir, die kann ich nicht ausnehmen, weil DSP schon immer mein Forschungshobby sind sozusagen. Es geht aber ganz schnell. Was sind DSPs? Die können besonders schnell multiplizieren und addieren. Sprich ein Punktprodukt zweier Vektoren. Das geht bei denen so effizient, sehen wir dann gleich. Ich habe da noch eine Folie, die immer drin ist, nämlich wie schnell das geht. Und das zweite wesentliche Merkmal ist, Sie kriegen zwischen CPU, also in dem Fall DSP, und dem Speicher eine viel, viel höhere Bandbreite zustande. Sie können also pro Taktzyklus viel, viel mehr Daten rein- und wieder rausschaufeln. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man das bewerkstelligen kann. Zum einen durch eine Harvard-Architektur, wo ich also mehr als einen Speicher habe, die ich natürlich dann gleichzeitig anspreche. Oder indem ich das geschickt pipeline. Sei es wie es sei, also eine sehr, sehr hohe Bandbreite charakterisiert das Ganze und das ist schön für Algorithmen der sogenannten digitalen Signalverarbeitung, wo genau das notwendig ist, wo wir die Daten nämlich in jeden Zyklus reinkriegen müssen, die irgendwie verwursten und dann wieder rauskriegen. Ja. Okay, dann gibt es noch sowas wie Adressierungsmodi, das können wir eigentlich hier in dem Kontext knicken. Zero Overhead Looping sehen wir nachher noch. Das ist ein niedliches Feature insofern, als dass also jede Loop, die eine konstante Anzahl an Operationen besitzt, genauso schnell ausgeführt wird wie linearer Code. Ja, dafür müssen wir natürlich ein bisschen Chip vorsehen. Wir brauchen ein paar Register dazu. Und das führt aber dann dazu, dass das Ausführungszeitverhalten von DSPs ganz besonders schön determinierbar ist. Ja, wir haben also ein Echtzeitsystem das Problem, dass wir durch verschiedene Komponenten das ganze Ausführungszeitverhalten sehr heterogen haben. Ich habe meinen Code und den führe ich einmal aus. Dann brauche ich so und so viel Zyklen. Dann führe ich ihn gleich nochmal aus. Das ist ein ganzes Stück schneller. Das ist klar, das können wir erklären. Das hat mit dem Cache zu tun. Eklig wird es aber dann, wenn das eine Cache-Hierarchie ist, die möglicherweise auch right back durchsetzt, sodass es passieren kann, dass zunächst, bevor ich ein Datum in den Cache reinschreibe, Cache-Lines zurückgeschrieben werden müssen. Dann kann ich schon nicht mehr so leicht dort abschätzen, wie lange der Code benötigt. Und eine andere hässliche Eigenschaft von modernen CPUs ist die Branch Prediction, die Sprungvorhersage, die, wenn sie den Sprung korrekt vorhersagt, wunderbar, dann dauert da genau ein Zyklus. Wenn sie sich aber verrechnet und den Sprung fehlprediktet, dann dauert es eine Penalty. Und das ist schlecht natürlich, wenn ich Ausführungszeitverhalten determinieren will. Ja. Deswegen sind solche Eigenschaften, Zero Overhead Looping, die auch diese Adressierungsmodi letzten Endes, die für FFT-Adressierung wichtig sind, auch eine minimale Interrupt-Latenz, all das ist auf den Einsatz in Echtzeitsystemen hin optimiert. Ja. Okay, ansonsten sind DSPs wie normale Mikrocontroller sehr schön ausgestattet, haben keine MMU, das ist allerdings, muss man mittlerweile ein bisschen vorsichtig sein und sich fragen, wie man MMU eigentlich definiert. Ja. Das sehen wir dann. Der Blackfin hat nämlich eine MMU, aber die kann keinen virtuellen Speicher. Und was auch schön ist von meinem Standpunkt aus, man programmiert die ausschließlich in C und Assembler. Warum man das tut, sehen wir zwei Folien weiter. Da gucken wir uns mal konkret einen an, nämlich den ich Ihnen heute vorstelle. Das ist also so ein DSP, kein reinrassiger DSP. Mit dem kann ich auch normalen, kontrollorientierten Code einigermaßen effizient ausführen, was ich bei spezielleren DSPs nicht mehr so schön kann. Takt maximal 750 MHz, ne, das ist nicht schlecht eigentlich dafür, dass er auch wirklich nicht warm wird, obwohl er hier nur mit 500 läuft. relativ viel internes RAM. Klar, 132 Kilobyte geht kein Linux-Kernel rein, auch kein UC-Linux, auch das ist größer. Wir müssen also schon noch was außen ran schnallen. Aber das hilft schon wirtschaften. Insbesondere ist dieses interne RAM statisches RAM, das ist schön schnell. Da werden wir dann auch nochmal möglicherweise was sehen. Extrem niedrige Leistungsaufnahme, habe ich gesagt. Wir können pro Taktzyklus zwei sogenannte MAC-Operationen machen. Was eine MAC-Operation ist, habe ich vorhin ein bisschen außen vor gelassen. Das ist das Multiplizieren zweier Operanden und Aufaddieren auf dem Akkuinhalt. Ja. Das lockt halt keinen mehr hinter dem Ofen hervor, der ein Intel Pentium mal mit MMX oder SSI programmiert hat. Das kann der auch, aber da kriegt die Daten nicht rein oder raus. Register, Schnittstellen, CAN on board ist eine schöne Sache für die Automobilindustrie. Das hat aber jetzt auch bloß hier meine ganz spezielle BF537-Variante. Und wir haben auch hier auf dem Board CAN-Schnittstellen rausgeführt. Das ist schön auch für die Lehrer, wenn wir uns mit CAN ein bisschen befassen. Im Praktikum müssen die Studenten manchmal Daten hin und her schicken da und ein paar Messungen machen. Und der Preis kann sich durchaus auch sehen lassen. 15 bis 19 US-Dollar je nach Taktfrequenz geht schon. Gut, sie müssen 1000 Stück abnehmen, aber sei es wie es sei, das ist billig. Bitte? Okay, aber das wird ja noch schwieriger, 10.000 zu verarbeiten. Ja. Okay, er hat also eine MMU, habe ich vorhin schon gesagt. Diese MMU kann jedoch keinen virtuellen Speicher. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, zur Laufzeit Dinge aus dem Hauptspeicher und Sekundärspeicher, sprich Flash oder Festplatte auszulagern. Und unsere Prozesse sind auch maximal so groß nur, wie unser Hauptspeicher groß ist. Ja, das ist auch keine Einschränkung eigentlich, da die Adressen 32 Bit sind, da kommen wir gut hin. Okay, Cache- und Sprungvorhersage hat er, aber wir können sie beeinflussen, das ist ja schon mal was. Oh, Entschuldigung. So, ich habe noch ein Bildchen aus dem Prozessorhandbuch rausgekreppt. Naja, das sagt nicht viel aus. Es sind ein paar Kästchen, die sind mit Pfeilen verbunden. Und das zeigt uns, das ist ein relativ konventioneller Prozessor. Eins kann man hier raus relativ gut sehen. Zum einen, man hat getrennten, getrennten Daten- und Instruction Cache. Hier steht auch MMU klein dran. Ja, aber die Größe, wenn es schon so klein gemalt ist, sagt irgendwie aus, dass nichts Richtiges. Okay, man sieht hier drüben die ganze Peripherie. So, mehr nicht. Ich möchte auch eigentlich gar nicht so sehr auf den konkreten Typ eingehen, sondern lieber ein bisschen zeigen, hier haben wir so eine Familie. Ja, das sind die ganzen Typen, die es gibt. Die sollen Sie jetzt nicht auswendig lernen. Das ist auch sehr unscharf, leider, weil ich es von der Webseite geklaut habe. Das ist ein JPEG-Bild. Aber man hat also die gleiche Architektur. Das soll das Ganze im Prinzip bedeuten. Im Low-Power-Bereich geht bis 400 MHz. Und hat eine Verlustleistung von 0,23 Milliwatt pro Megahertz. Das ist also wirklich nichts sozusagen. Dann gibt es diesen Normalbereich, wenn man so will, Performance. Hier ist unser BF537. Die unterscheiden sich jetzt in kleinen Details, brauchen wir nicht weiter. Und hier oben gibt es den, über den ich eigentlich reden wollte. Der hat zwei Cores, aber ist bloß bis 600 MHz getaktet, währenddessen unser Ein-Core-Prozessor läuft bis 750 MHz. Okay, und auf der rechten Seite sehen Sie, wo das Ganze rein soll. Naja, Appliances, wie es so schön heißt. Okay. Prozessor alleine reicht uns nie, wir wollen entwickeln. Also brauchen wir eine Entwicklungsplattform. Und ich möchte eigentlich ein bisschen eine Lanze brechen für diese Form der Entwicklungsplattform. Das ist nämlich sozusagen Open Hardware. Das heißt, sowohl das Board, also Sie können das nie, Sie kriegen das nie geschenkt, aber alles, was da drauf ist, Schaltplan, bekommen Sie von Analog Devices, können Sie runterladen. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Analog Devices direkt ist oder ob da noch irgendein Zwischenhändler dazwischen ist. Jedenfalls ist das Open Source Hardware. Und das ist natürlich klasse. Dann sind wir zum einen in der Lage, die Hardware jederzeit zu modifizieren und zum zweiten, naja, drückt das einen Preis einfach. Das Board kostet bei Spörle 180 Euro, das ist noch relativ viel. Wir haben von Analog Devices großzügigerweise 5 Stück geschenkt bekommen. Und da kann man schon ein bisschen was damit machen. Ja. Okay, ich habe auch eingekringelt, worum es geht. Das kleine untere Kringel ist sozusagen der Prozessor. Den würde man sonst gar nicht wahrnehmen. Ne. Hier, klein, unauffällig, kalt. Und wir haben schon von vornherein, zum Pinguin passt das auch gut. Ne. Der mag ja Wärme nicht, sozusagen. einen Pinguin draufgemalt. Das heißt, in dem Flash ist bereits ein Linux drin und man kann sofort loslegen. Ja, wir sind mittlerweile auch längst über das Stadium raus, dass wir auch einen Kernel nachgezogen haben und so weiter. Aber für erste Experimente ist es wunderbar. Man schließt so ein Minicom an und das Board meldet sich. Ja, das finde ich, also, naja, es hat eine sehr niedrige Einstiegsschwelle, das ist schön. Okay, was gehört da noch dazu? Also unser Blackfin, dann sind 64 MB SD-RAM, die sollten ausreichen, um da, naja, einen Kernel und genügend Applikationen unterzukriegen. Ein Flash von 4 MB, den ich auch selbst beflashen kann. Der Bootloader nennt sich U-Boot, den hatten wir heute schon mal, ne? Das U-Boot, der ist sehr flexibel, das ist klasse, der hat auch schon Netzunterstützung eingebaut. Mit Hilfe des U-Boot kann sich selbst flashen. Dann haben wir das Problem, das hatten wir vorhin schon mal kurz diskutiert, ein Henne-Ei-Problem. Wenn da nichts drauf ist, wie kriegt man da erstmal was drauf? Na, das ist eine interessante Frage. Denn es ist ja schon die U-Boot bei uns zumindest immer drauf gewesen. Bei unserem Blackfin 561 Board haben wir Visual DSP, also eine Windows-Entwicklungsumgebung nehmen müssen, um den allerersten U-Boot drauf zu bekommen. Das hat auch funktioniert. Aber das ist nur eine Probierversion, 90 Tage, das ist alles Mist sozusagen. Ja. Okay, also das Problem ist persistiert sozusagen. Okay, dann haben wir Netz, brauchen wir, um mit dem Ding schön kommunizieren zu können. Ken, habe ich schon erwähnt, JTAG gibt es auch. JTAG-Controller ist auch im ziemlichen Einsatz. Da haben wir also verschiedene Entwicklungsarbeiten laufen. Und das Ganze wird als Low-Cost-Evil-Plattform bezeichnet. Naja, das kommt natürlich auf den Standpunkt an. Als Privatmann ist es vielleicht nicht so Low-Cost. 164 Euro sind es übrigens, nicht 180. Für mich als, naja, Inhaber einer, wenn auch kleinen Professur geht es schon, ne? Da muss ich es ja nicht privat bezahlen. Das ist eigentlich ideal, weil normalerweise solche Entwicklungsumgebungen, gerade für DSPs, sind sehr schnell ein paar tausend Euro Bereich. Und ausschließlich für Windows. Und ich bin wirklich kein Freund von Windows und das ist eklig, dann mit Windows-Entwicklungsumgebung zu arbeiten. Ja. Okay. So, ganz kurz, virtueller Speicher. Oder frag mal anders. Wer weiß nicht, was virtueller Speicher ist? Na, es gibt schon ein paar. Okay. Ich wollte sie bloß nicht so bloßstellen, ja. Das ist nicht schlimm. Okay, was ist virtueller Speicher? Das hat genau zwei Ziele. Zum einen wollen wir den physischen Speicher, den wir in dem System haben, vergrößern. Na, wir sind sonst, bevor wir virtuellen Speicher haben, konnten wir nur genau das adressieren, was in der Maschine drinsteckt. Wir haben also hier 64 Megabyte. Na gut, ist ja relativ viel. Sondern was macht man? Man nutzt die Festplatte als zusätzliches Speichermedium und lädt immer nur das in den Hauptspeicher, was unbedingt für das Fortkommen eines Prozesses benötigt wird. Und wenn wir jetzt ein Stückchen eines Prozesses Hauptspeicher geladen haben, jetzt merken wir, okay, Hauptspeicher wird eng, dann schmeißen wir ein bisschen was raus, schreiben das auf den Massenspeicher raus. Das heißt, der virtuelle Speicher verlangsamt natürlich die ganze Sache, weil er ständig mit dem Backup-Medium kommunizieren muss. Es ist aber noch ein zweiter Effekt, der da sozusagen, naja, mit obendrauf Huckepack sitzt, und das ist der Schutz der ganzen Applikation voneinander. Wenn ich die Adressen in der Hand habe und eine Umsetzung mache, virtuelle, physische Adresse, das macht das, was das kleine Kästchen MMU tut das, ja, dann kann ich natürlich die MMU irgendwie veranlassen, möglicherweise zu gucken, ob jeglicher Zugriff auch derjenige ist, der vorgibt. Oder anders gesprochen, ich kann verhindern, dass Prozesse auf Adressen zugreifen, auf die sie nicht zugreifen dürfen. Ich schütze also zum einen das Betriebssystem vor den Nutzeraktivitäten und zum anderen auch die Nutzeraktivitäten untereinander. Ja, das ist also das, was wir Linux, Windows und so weiter die ganze Zeit haben. Bei Windows denkt man zwar manchmal, es ist irgendwie komisch, weil man hat ein Nutzerprogramm gestartet und dann stürzt alles ab, aber es ist ja zugegebenermaßen besser geworden. Okay, also diesen Schutz geben wir auf, wenn wir virtuellen Speicher ausbauen. Und es ist noch was Drittes, was virtuellen Speicher attraktiv macht, und das ist die nicht vorhandene Fragmentierung. Das Funktionsprinzip kann man sich vielleicht so vorstellen. Hier haben wir unseren Prozess 1, der arbeitet über diesen sogenannten virtuellen Adressen. Diese Adressen werden in einzelne Seiten aufgeteilt, die üblicherweise heutzutage 4 Kilobyte noch groß sind. Hier ist ein zweiter Prozess, der hat andere Seiten. Jegliche Adressreferenzen, egal ob Code oder Daten, landen nicht direkt im Speicher, sondern in dieser MMU. Und die MMU sorgt im Verein mit dem Betriebssystem dafür, dass diese virtuellen Adressen irgendwie auf dem physischen Hauptspeicher abgebildet werden. Dazu werden Datenstrukturen aufgebaut, die sogenannten Seitentabellen, wo also nachgeguckt wird, wo sich Seite A des Prozess 1 physisch im Hauptspeicher befindet. Und wenn wir das hier auf dem Bild mal verfolgen, sehen wir, pop, hier ist diese physische Seite A. Die hat aber offensichtlich eine andere Adresse als die hier drüben. Ja. Man spricht hier auf physischer Seite gern von Kacheln, während die hier drüben gern logische Seiten genannt werden. Die Literatur hält mindestens 10 weitere Begriffe dafür vorrätig. So, und durch diesen Umsetzungsprozess haben wir natürlich jetzt die Möglichkeiten, hier drüben völlig frei das Layout der einzelnen benutzten Seiten festzulegen. Und damit kann es nicht passieren, dass plötzlich kein Speicher mehr frei ist, weil der Speicher zu sehr fragmentiert ist. Ja, wir werden ja immer nur Seiten in Größe dieser Hauptspeicherkacheln ausgeben. Und selbst wenn Prozess 2 jetzt P und Q unbedingt, oder falsch, die sind ja jetzt hier schon irgendwo abgebildet, wenn jetzt Prozess 2 zwei weitere Seiten benötigt, die auch unbedingt hintereinander liegen müssen in seinem virtuellen Adressraum, weil das in Shared Memory meinetwegen ist, dann ist das kein Problem. Dann sorgt die MMU und das Betriebssystem dafür, dass die erste angeforderte Seite die hier wird und die zweite die. Ja, der Prozess denkt, die liegen hintereinander und in Wahrheit liegen sie sonst wo. Auch das geben wir auf, wenn wir den virtuellen Speicher aus dem Betriebssystem rausoperieren. Aber zugegebenermaßen, das Schlimmste, was wir tun durch die Aufgabe des virtuellen Speichers, ist den Schutz vernachlässigen. Ne? Okay. Hier steht noch mal ein bisschen genauer, wie die Umsetzung des virtuellen, einer virtuellen in eine physische Adresse jetzt konkret erfolgt. Hier ist jetzt die Datenstruktur, die Seitentabelle, und das sehen Sie, außer dieser physischen Adresse, die in jedem Eintrag drinsteht, wo sich also diese Kachel befindet, steht hier dann hinter auch noch Protection Bits, die angeben, was mit dieser Seite getan werden darf. Okay, weiter will ich dazu eigentlich nichts sagen, sondern lieber vorwärts gehen. Linux implementiert diesen virtuellen Speicher. Ne? Und UC Linux ist jetzt Linux für Prozessoren, die keine MMU haben oder wo wir die MMU nicht benutzen wollen. Also Linux ohne virtuellen Speicher. So wie es hier steht. Und man sollte dann nochmal darauf hinweisen, UC Linux heißt nicht UC Linux, sondern UC Linux, so wie es hier steht. Okay, ist immer wichtig, dass man in der Community gleich die richtigen Begriffe benutzt, sonst steht man als Newbie da, ne, und das ist unerfreulich. Okay, damit habe ich im Prinzip den Theorieteil abgeschlossen. Jetzt wollen wir das Ganze programmieren. Was müssen wir dazu tun? Das war im Prinzip der erste Vortrag, diese eine Seite. Wir müssen die Platine in Betrieb nehmen. Initialkommunikation geht fast immer seriell. Später brauchen wir dann auch Ethernet und naja, irgendwoher müssen wir auch Strom bekommen, ist klar. Und wenn wir dann das erste Mal die Stromversorgung anschließen, passiert irgendwas. Wir laden den Bootloader und den kann ich so konfigurieren, dass er entweder anhält und interaktiv mit mir irgendwas tut oder wir laden irgendein Betriebssystem, in dem Fall UC Linux, von einem Medium. Entweder vom Flash, aber da es lästig ist, jedes Mal, wenn man Kernel übersetzen viel, den erst in den Flash reinzubringen, ist also die günstigere Variante, das Ganze übers Netz per TFTP zu machen. Und dann brauchen wir auch noch, das sollte man nicht vernachlässigen, die Entwicklungswerkzeuge. Und das reduziert sich hier Gott sei Dank auf den Befehl apt-get install blackfin UC Linux. Das ist allerdings nie bei allen Projekten der Fall, ja. Also ich möchte hervorheben, UC Linux ist nicht bloß UC Linux auf dem Blackfin DSP. Dieses Projekt hier ist ganz besonders, nach für meine Begriffe, gut unterstützt, sowohl durch die Firma als auch, dort sitzen relativ viele Entwickler dran. Na, das ist also ein selbstverstärkender Prozess. Wenn die Firma einmal sagt, okay, nehmt hier unsere Platine, macht was damit, hier sind die Schaltpläne und hier ist der Compiler, dann macht natürlich auch die Community automatisch was. Und wenn die Leute was tun, dann kommen automatisch immer mehr und helfen mit, naja, erfolgreiches Projekt sozusagen. Gut, also um die Toolchain kümmern wir uns nicht, die geht nach UC Linux im Standardfall. Gucken wir mal, ob sie da ist. Na, da sehen wir, aha, sind irgendwelche Pfade. BFIN steht jetzt immer für Blackfin, schöne Sache. Gut, dann wäre das nächste. Wir wollen einfach das Programm schreiben. Das geht auch ganz flott. Im Prinzip 5 Schritte. Erstens müssen wir irgendwie mal den Text schreiben. Machen wir gleich. Also ich habe schon was vorbereitet, keine Angst. Zweitens ist es natürlich schön, bevor man das Ganze auf die Hardware bringt, das Ganze möglicherweise auch im Simulator schon zu testen, den gibt es und das funktioniert auch richtig gut. Ja, also es ist natürlich jetzt GDB und die Meinungen über dessen Benutzbarkeit differieren, wie ich hier im Laufe der Vorträge auch gemerkt habe. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich muss auch zugeben, ich mache relativ wenig. Ja, ich gebe Aufgaben an die Studenten und so weiter und die machen das für mich. Dann müssen wir das Ganze fürs reale System übersetzen. Übertragen irgendwie auf eine Art und Weise. FTP geht von Haus aus, per NFS geht es sicherlich auch. Habe ich selber noch nie gemacht. Andere haben es schon gemacht und dann müssen wir das Ganze testen. Das können wir also ganz flott machen, denke ich. Achso, zunächst zeige ich noch, weil heute mehrfach das Titel der Bootzeiten kam. Ich drücke jetzt mal auf den Reset-Knopf und Zeit läuft. Ich habe auch 2 Sekunden Verzögerung eingebaut. Oh, kommt noch was. Jetzt laden wir per TFTP den Kernel nach und fertig sind wir. Naja, gut, es ist keine Sekunde, das gebe ich zu. Also es ist klar, dass wir kriegen keine Bootzeit von einer Sekunde hin. Es ist aber auf der anderen Seite auch deutlich weniger als im Desktop. Ja, wir haben mal eine sehr schöne Studienarbeit gemacht, die das vermessen hat, ziemlich genau, den Bootvorgang auf dem Desktop. Und haben wir herausgekriegt, dass im Prinzip 2 Dinge sind, die dort Zeit kosten. Erstens das BIOS. Das ist irgendwie eine ganz schreckliche Sache, schlimme Software. Dagegen gibt es Linux-BIOS, das allerdings auch nicht in einer Sekunde das Ganze lösen kann. Und der Kernel selber braucht vielleicht 1 bis 2 Sekunden, aber dann kommt die ganze Edit-Geschichte, die gesamte Funktionalität. Und da haben wir das Problem, dass die sequenziell die Dienste gestartet werden. Ja, und einer wartet auf den nächsten. Dagegen gibt es Init-NG, das startet parallel alle Daemons und holt am Ende sozusagen die Bestätigung oder Timeouts ab. Und damit waren wir zumindest in der Lage, naja, so von 57 Sekunden, glaube ich, auf 14 Sekunden zu kommen. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Das ist vielleicht ein Jahr her, das mag jetzt auch schon wieder weiterentwickelt sein. Das waren jetzt keine 14 Sekunden, insbesondere wenn man noch die 2 Sekunden rausrechnet, die der Bootloader gewartet hat, damit ich auf eine Taste drücke. Wie vorhin schon, allerersten Vortrag, es ist üblich, bei UC Linux oder überhaupt im Embedded-Bereich, das Root ohne Passwort sozusagen sofort einloggt. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, wenn man jetzt Systeme baut, die irgendwie autonom arbeiten. Ja. Also über die Sicherheit eines solchen Systems würde ich mir nicht allzu viel Gedanken machen. Es gibt keine. So, okay. Ich habe auch meinen Kernel schon so konfiguriert, dass das Netz entsprechend da ist. Hier ist mein hello.c. Standard Stuff, damit Sie sehen, dass das kein Betrug ist. Dann können wir zunächst das Ganze im Simulator tun, bloß dran denken, den richtigen zu nehmen. Hello.sim. Es sind noch ein paar Compiler-Switches, in denen das Ganze differiert. Dann sage ich Target.sim. Lade. Hier habe ich mein Programm. Und dann kann ich halt sowas tun wie this as main. Und da sehen Sie schon, naja, das ist nicht der gewohnte Assembler-Code. Das sieht irgendwie komisch aus. Das ist der DSP in der Tat. Ja. Kann man auch relativ leicht verstehen. Hier in der Mitte ist irgendwas printf, was sofort auf putS umgesetzt wird. So, Breakpoint auf Zeile 6, dann gibt Hello World aus, Cont, geht das Ganze durch, ich kann die Register mir angucken, auch die sehen komisch aus, hat nichts mit x86 zu tun. Das funktioniert also kurz gesagt ganz gut, zumindest sag ich mal für meine Belange. So, das hat also funktioniert, also würde ich im nächsten Schritt mal das Hello-Image, was ich vorhin auch per Make schon generiert habe, auf den DSP übertragen, das war es schon. Also das ist ein Shell-Skript, was per FTP das Ganze tut. geschwuppt. Ja, ist also, das kann man in einer halben Stunde schaffen, wenn man schnell ist. Ich habe deutlich länger gebraucht, aber... Okay, naja, sieht doch irgendwie aus wie richtiges Linux. Ne? Dann wollen wir jetzt mal den Fokus ein bisschen darauf lenken. Ich habe ja gesprochen von High Performance. Nur habe ich schon gesagt, okay, 750 MHz Taktfrequenz, schön, und da kann ich schnell multiplizieren. Jetzt wollen wir als nächstes sehen, wie schnell. Deswegen Benchmark, Klassiker. Ne? Das ist immer, wenn irgendwo ein DSP rauskommt, steht da irgendwie so ein Teil und dann irgendwie eine hochoptimierte Variante in Assembler. Und da kommt raus, dass das minus 10 Zyklen braucht. Genauso gehe ich auch hier vor. Ne? Ich denke, Sie verstehen den Code. Hier sind die zwei Vektoren, die miteinander multipliziert werden, elementweise, und die Länge der Vektoren wird da hinten angegeben. Dann machen wir das hier in so einer Vorschleife. Okay. In Assembler sieht es ungefähr so aus. Das kann man noch relativ schnell erklären. Weil der Assembler von diesem DSP sehr gut lesbar ist. Hier ist unsere Vorschleife. Die Vorschleife ist genau eine Instruktion. Das hier. Und wenn immer parallele Striche davor stehen, heißt das irgendwie, wird parallel ausgeführt, kann der DSP gleichzeitig tun. Das geschieht hier nur einmal und hier einmal. Was wir im Prinzip machen, ist, sind Indexregister laden mit den Adressen der Vektoren. Es ist auch ein bisschen Pseudocode hier dabei. So wie das hier ist, würde der GCC das nicht fressen. Das ist klar, aber ich habe mal, weil GAS-Syntax ist nicht jedermanns Sache, ich habe es ein bisschen vereinfacht. Die Akkumulatoren, in denen das Ergebnis landet, werden auf 0 initialisiert. Und dann holen wir die ersten Elemente. Hier und hier. Hier haben wir wieder die Parallelitätsstriche, das heißt, es geht in einem Zyklus. Und gleichzeitig werden diese Indexregister inkrementiert. Auch das geschieht im gleichen Taktzyklus. Dann haben wir das, was ich vorhin kurz angerissen habe, dieses Zero-Overhead-Looping. Wir haben einen Loop-Counter, der mit einer bestimmten Anzahl Iterationen geladen wird, nämlich Anzahl der Elemente in dem Vektor durch 2, weil wir pro Schritt 2 Multiplikationen durchführen können. Ja. Und dann läuft das durch. Hier ist unsere MAC-Operation 1. Die multipliziert die High-Worte und hier die Low-Worte des Vektors und aufaddiert die in den beiden Akkus. Die sind 40 Bit lang und diese R0, R1 sind 32 Bit lang. Und wir holen gleichzeitig, dieser Teil hier ist das hier oben nochmal. Sozusagen. Wir holen die nächsten Operanden nach. Das heißt, wenn wir 100 Elemente miteinander multiplizieren, sind wir nach 50 Zyklen fertig. Allerdings nur, das ist schon wieder eine kleine Lüge, wenn wir noch ein bisschen tricksen. Und anschließend müssen wir noch aufgrund der unterschiedlichen Zahlendarstellung hier das Ergebnis durch 2 teilen. Das ist ein interessanter Punkt, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Und das Ganze in dem Register, das Ganze nach außen trägt, R0 sozusagen das EAX des DSP verankern. Okay. So. Ergebnisse. Habe ich mal gemessen. Und zwar auf verschiedenen Architekturen. Geht ganz schnell. Das ist unser Blackfin. Ne, $19. Einmal C-Code mit höchster Optimierungsstufe. Einmal in Assembler. Im Prinzip das, was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe. Pentium M 2000 ist genau der Prozessor, der an diesem etwas ältlichen Notebook steckt. Und dann die gerade frisch beschafften Arbeitsplatzrechner für die Studenten. Intel Core to Duo. Und gucken wir uns mal Zyklen an. 405, 53, rot hervorgehoben. Ne? Das heißt, das sind wirklich die 50 Zyklen für die Schleife. Und noch der Verwaltungsoverhead davor und dahinter. Ja. Und auf dem Intel Pentium, so schlecht ist der Core to Duo. To do gar nicht. 300 Zyklen und das C-Code wohlgemerkt, ne, ist schon ziemlich gut. Trotzdem aber, hier der Unterschied in der Größenordnung. Ja. Die Ausführungszeit geht natürlich jetzt irgendwie die Taktfrequenz mit ein. Ist mit, das war schlecht. Entschuldigung. Ausführungszeit 810 im unoptimierten Fall sozusagen, reiner C-Code. Assembler 100 Nanosekunden für 100 Elemente, ist ganz gut. Ne. Der Intel Core To Duo kommt dort ran. Aber der läuft natürlich auf einem anderen Level und ist eine völlig andere Technologie und heizt was weg. Ich habe natürlich jetzt an mehreren Stellen gemogelt und gelogen. Zum einen habe ich hier keinen Assembler-Code daneben gestellt. Wenn ich das in MMX implementiere, wird es noch deutlich effizienter werden. Der Grund ist, ich habe nicht die Zeit. Ja. Zum zweiten habe ich noch ein paar Tricks gemacht auf dem Blackfin. Das funktioniert nur, wenn die Vektoren im statischen RAM des Prozessors liegen. Ansonsten kriegen wir die Daten nämlich nicht rein und raus. Das ist das Hauptproblem. Ja. Und das haben wir hier genau gemacht in diesem Benchmark. Wir haben also die Vektoren genau so gelegt, dass die in zwei Bänken des DSP liegen, die gleichzeitig zugegriffen werden können. Ansonsten werden die interleaved und dann dauert es natürlich länger. Dann dauert es etwa die doppelte Anzahl Zyklen. Einfach weil die Zugriffe hintereinander geschehen. Aber vielmehr war es nie, was ich gelogen habe. Also es geht schon. Ne? Sozusagen. Okay. So, was nehmen Sie hier mit? Naja, die Verarbeitungsleistung ist schon nicht schlecht für das kleine Ding. Linux läuft auch drauf und programmieren lässt sich ja auch so wie Linux. Ne? Okay, das stimmt. Aber jetzt kommen noch ein paar Unterschiede. UC Linux versus Linux. Bei der Programmierung, das merkt man sofort, wenn man jetzt implementiert und irgendwo mal einen kleinen Pointer hat, der irgendwo anders hingeht, na, da gibt es kein SIGSET mehr, sondern das ganze System kriegt einen Kernel-Ups und das war's. Ich demonstriere es auch gleich. Das heißt, alles liegt in einem und selben Adressraum und wenn Sie hier programmieren, müssen Sie genauso sorgfältig programmieren, als würden Sie die ganze Zeit einen Treiber entwickeln. Na, es kommt einem vor, als wären wir die ganze Zeit im Kernel-Space. Das heißt, jede einzelne Aktivität und sei es der unbedeutendste User-Mode-Prozess, kann das Gesamtsystem korrumpieren. Da sehe ich eigentlich das Hauptproblem dieser UC-Linux-basierten Systeme, die etwas mehr Komplexität mitbringen. Denn wir wollen natürlich auch, wenn wir 64 MB RAM haben, dort nicht bloß LS machen und mal ein CAT und so weiter, sondern da soll schon relativ viel Applikationsfunktionalität reinkommen. Und die ist natürlich wieder, wenn die fehlerfrei sein soll, ist schwierig. Ja. Noch schlimmer, man merkt es einfach nicht, ne, die Systemintegrität, mit wenigen Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, wenn ich direkt einen Nullpointer dereferenziere, dann knallt es, da gibt es einen Kernel-Ups. Wenn ich aber irgendwo hingreife und da hinschreibe, dann passiert gar nichts. Das System akzeptiert es einfach. Es ist dann an der Stelle halt nicht mehr integer. Warum? Weil der Blackpin-DSP eine MMU hat. Und diese MMU kann keinen virtuellen Speicher, aber die kann Zugriffsrechte durchsetzen. Da misst es bloß, dass das beim UC Linux noch nicht implementiert ist. Ich habe eine Diplomarbeit momentan, die das prototypisch einbauen soll. Wie funktioniert das? Naja, ganz ähnlich wie eine normale Seitentabelle. Nur steht in der Seitentabelle nicht mehr physischer Speicher drin, sondern stehen nur noch die Rechte drin. Nee, Quatsch, ist nicht korrekt. In der Seitentabelle steht auch die Adresse der physischen Seite drin. Es wird aber nicht mehr unterschieden, virtuell physisch, sondern jede Zugriffsoperation der CPU wandert durch diese sogenannte CPLB, wofür das Akronym steht, weiß ich gar nicht mehr genau, aber das ist das Äquivalent zur Seitentabelle. Dort steht drin, wo befindet sich die Seite, wer darf da zugreifen und was auch noch drin steht, wie wird sie gecached? Wird sie write through, write back oder gar nicht gecached? Okay, und für die allererste Seite hat man mittlerweile im Linux-Kernel, weil einfach, sagen wir mal, von allen wüsten Pointer-Dereferenzierungen, die fehlerhaft sind, sind 95% welche, die Null-Pointer betreffen. Da hat man die allererste Seite im Adressraum freigelassen sozusagen und dort in CPLB-Eintrag, also in Seitentabellen-Eintrag eingeführt, der einen Zugriff auf diese Adresse zurückweist im Kernel-Ups letzten Endes auslöst. Ja, deswegen kann man diese eine Dereferenz des Nullpointers erkennen und alle anderen nicht. Alles andere unterliegt dem Management des Betriebssystems und das Betriebssystem macht aber nichts weiter mit dem CPLB zurzeit. Ja, aber naja, möglicherweise ist da ja Abhilfe in Sicht. Gut, jetzt habe ich ja Demonstrationen stehen, also probieren wir es auch mal. Memviol. Gucken wir erstmal auf den Code. Also einen Zeiger, den wir nicht initialisieren und weisen diesen nicht initialisierten Zeiger Wert zu. Und gucken, was passiert, warten eine kleine Weile und dann machen wir das gleiche nochmal mit einem Nullzeiger. Okay. Das ist im Prinzip genau das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe. Ja. das geht also. Ne? Und dann das zweite war der Kernel, ups, mit SIGSEF. Das ist also, das erste ist natürlich genau der Fehler, der ekliger ist. Ja, ich habe auf irgendeine Adresse geschrieben, können wir so weit hochscrollen. Ja. 23F, F88. Eben das Ganze gehört, was dort steht, völlig irrelevant, das war Zufall. So. Okay, das ist der erste Punkt. Das kann mit Linux nie passieren. Zweiter Punkt. Fork ist der Systemruf, mit dem ich einen neuen Prozess implementiere oder etabliere. Schon immer. Im Unix. Und Fork hat dummerweise eine komische Semantik. Es kopiert den Adressraum des aufrufenden Prozesses. 1:1. Das macht es heute nicht wirklich, sondern wir haben ja Copy und Write, sondern es werden nur die entsprechenden Datenstrukturen angelegt, die eine Dualität dann erstmal erlauben. Aber im Prinzip, das, was für den Nutzer letztendlich zu sehen ist, ist, aus 1 macht 2. Und deswegen auch Fork, Gabel. Es werden zwei Adressräume existieren am Ende des Fork-Systemrufs, die identisches tun. So, und das geht natürlich irgendwie schlecht, wenn wir keine Adressräume haben. Was machen wir da? Fork ist übrigens noch drin. Sie können Fork ausprobieren, es kommt auch nur mit minus 1 zurück. Das ist also schlecht. Irgendwann wollen wir ja doch mal einen neuen Prozess haben. Und was UC Linux stattdessen mitbringt, ist vFork. Das ist, naja, mit Vorsicht zu genießen. Das kommt aus dem BSD und ist eigentlich eine uralte Optimierung, als es Copy und Write noch nicht gab. Wieso Optimierung? Ja, müsste vielleicht eine Folie mehr sein. Der Nachteil ist, des Fork-Mechanismus, oder war es früher mal zumindest. Nach Fork folgt fast immer in 99,9% aller Fälle ein Exec. Das heißt, nachdem die zwei identischen Prozesse jetzt unabhängig sind und das Fork verlassen wurde, macht einer der beiden, meist der Kind-Prozess, ein Exec und überlagert sein eigenes Prozess-Image mit was völlig anderem. Naja, Fork und Exec zusammen ist das, was Create Process in Windows macht. Man startet einen neuen Prozess und der ist völlig unabhängig von dem startenden Prozess. So, und da hat man natürlich dann relativ bald gesehen, warum soll ich erst einen riesigen Adressraum, der was weiß ich, wie viel groß ist, vollständig kopieren, bloß damit anschließend in der allernächsten Instruktion exec aufgerufen wird und alles wieder überlagert wird von dem neuen Prozessabbild. Und deswegen hat man, den vFork-Systemruf gibt es schon ziemlich lange, vFork implementiert als Optimierung. vFork ist so ähnlich wie Fork, nur mit dem Unterschied, dass die Bilder in im Adressraum laufen. Und dann ist natürlich der Scheduler lässt uns keine Möglichkeit zu, rauszufinden, wer als erster da wieder rauskommt und irgendwelche Synchronisationsmaßnahmen zu ergreifen. Und deswegen ist im Gegensatz zum Fork beim vFork der Fall, dass der Vater angehalten wird, bis der erzeugte Kindprozess sich wieder beendet hat oder ein Exec ausgeführt hat. Ja. Und Jahre später sozusagen kam UC Linux. Und hat gesagt, wunderbar, ein Glück, dass vFork schon existiert. Es ist, glaube ich, nicht im POSIX drin. Das heißt, die Portierung von Applikationen vom Linux auf das UC Linux kann möglicherweise schwierig werden. Ja. Jedenfalls hat man sich diesen vFork-Systemruf zunutze gemacht und gesagt, okay, genau den nehmen wir, um neue Prozesse zu etablieren. Okay, jetzt führe ich gleich noch vor, Fork 1. Es gibt auch noch eine andere Variante, Clone nämlich. Also Clone. Clone ist das, was eigentlich im Linux wieder drunter liegt. Linux ist insofern eine Besonderheit, als dass das Fork, nicht unbedingt das Fork, die Fork-Semantik, Quatsch, vollkommen falsch, vergessen Sie den Halbsatz, schade, das muss nicht aus der Audioaufzeichnung rausstreichen kann. Naja, Clone ist die Implementierung des Fork. Und mit Clone kann ich aber sehr selektiv festlegen, welche Betriebsmittel oder welche Ressourcen zwischen dem erzeugenden und dem erzeugten Prozess geshared werden. Ja. Im Normalfall beim Fork steht da einfach drin, nichts wird geshared, alles ist doppelt anzulegen. Aber ich kann mit dem Klon dann natürlich auch relativ leicht mehr Parallelität im Sinne von Threads beispielsweise erzeugen, indem ich dort sage, okay, wir machen jetzt einen neuen Prozess auf, der also einen neuen Ausführungskontext beinhaltet, der aber den Adressraum des Vaters teilt. Ja. Clone ist auch nicht POSIX, sondern es ist sozusagen der Implementierungsruf für die gesamten Rufe, die irgendwie damit zu tun haben, Prozesse zu erzeugen. Okay, und den gibt es ja auch. Und Threads, P-Threads kann ich auch verwenden. Also habe ich schon drei Möglichkeiten, neue Aktivitäten ins Gesamtsystem einzubringen und das sollte ja dann eigentlich reichen. So, gucken wir nochmal an. So, das demonstriert das Ganze nochmal. Hier ist zunächst ein Versuch mit Fork. Dann werden wir sehen, das passiert von immer gleich. Das schlägt stets fehl. Und hier haben wir das Wie-Fork, Vater und Sohn. Und da ist immer sichergestellt, dass sie immer in der gleichen Reihenfolge sozusagen rauskommen. Zuerst wird das Wie-Fork immer der Sohn verlassen. Und erst wenn der einen Exit aufgerufen hat, was hier natürlich normalerweise gleich als nächste Instruktion passiert, kommt der Vater aus dem Wie-Fork raus. So, welche Konsequenzen hat das? Ich kann nicht einfach, wenn ich eine Applikation aus dem Linux portiere, Fork durch Wie-Fork ersetzen. Ja, weil der Vater nie mehr drankommt. Sondern ich muss, wenn wir Fork und Exec haben, in der Ursprungsapplikation einfach Wie-Fork einsetzen. Und dahinter ein Exec. Das geht. Aber wenn das Fork nicht durch ein Exec in der Ursprungsapplikation gefolgt wird, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir möglicherweise basteln. Ja, dann ist eine Portierung nicht so simpel. Auch hier wäre möglicherweise noch eine kleine Folie ganz nett gewesen. Naja, es war spät. Okay, ich mache nochmal das Fork. Nee. Zwischendurch würde ich auch nochmal, achso, das hätte ich gleich machen können, ne? Hier rebooten. Wenn man allein davor sitzt, kommt es dann immer viel schneller vor. Dann hat das natürlich auch drüben nichts gebracht. Eieiei. So. Okay, sehen wir also, das Fork führt dazu, dass nur der Vater aus dem Fork zurückkommt, hat eine minus 1 bekommen, geht schief. Und ich kann versichern, es geht immer schief. Das ist gar nicht implementiert, man sieht es in Quellen. Gewieforkter Sohn kehrt zurück, und zwar immer als erster. Ansonsten sieht es aus wie Fork. Na fein. Okay. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich vielleicht mir die zweite Demonstration ein bisschen verkneifen. Und Sie glauben mir einfach, dass es funktioniert. Ich würde ja gerne meine Werkzeugleiste wieder wegkriegen. Okay. Also, erstes Problem, die Sicherheit. Zweitens, Portierung von Applikationen von Linux nach UC Linux könnte schwierig werden, wenn viele Forksystemrufe drin sind, die nicht durch ein Exec gefolgt werden. Das wollte ich nur kurz anreißen. Der Speicher, die Speicherverwaltung, das ist das nächste Problem, was wir haben, dass Applikationen, die sehr viel Speicher anfordern, im UC Linux entweder sehr langsam sind, weil man einen Allokator haben, der relativ viel Aufwand treibt, damit die Fragmentierung klein bleibt, oder wo relativ schnell der Speicher alle ist, weil wir viel Verschnitt haben. Standards, nach meinem Wissen, ich habe das mir selber noch nie angeguckt, ich habe selber nur gelesen, ist nach wie vor der ganz normale Allokator des Linux, also ein Buddy-System, ne, wo immer in der Mitte durchgeschnitten wird. Also, na gut, ich gebe zu, die Erklärung kann keiner verstehen, aber ein paar von Ihnen wissen, wie ich weiß, wie der Buddy-Allokator funktioniert. Ich würde das vielleicht aus Zeitgründen überspringen. Kurz gesagt ist bei dieser Form der Allokation der Speicherverwaltung des Systems relativ viel Verschnitt die Folge. Ja. Und deswegen muss man eigentlich für UC Linux einen anderen Allokator vorsehen, aber nach meinem Kenntnisstand ist der immer noch nicht wieder eingebaut. Also nur im 2.4er Linux-Kernel der UC Linux-Portierung existiert er. Speicher bringt noch mehr Probleme mit sich. Zum einen ist die Stackgröße konstant. Ich kann zur Laufzeit nicht mehr den Stack vergrößern, wie das beim normalen Linux geschieht. Wenn da irgendwie das Stack alle ist, wunderbar, holen wir uns halt mit Break mehr, fertig. So. Ich muss zur Übersetzungszeit einfach angeben, wie viel Stack ich brauche. Standard ist 4 Kilobyte. Das ist zwar schön und ich bin auch noch nie in Probleme gelaufen, aber ich habe mich auch nicht ausdrücklich mit rekursiven Programmen auseinandergesetzt. Das heißt, es gibt eigentlich keine ingenieurtechnischen Methoden, diese Stackgröße für rekursive Programme zu vermessen. Ja? So theoretisch relativ schwierig. Die Antwort darauf ist, Rekursion, da setzt eine Rekursion ein. Ja? Also wenn man ein bisschen rumsucht in den Foren, das ist kein Problem. Ich habe gedacht, als Informatiker, man kann doch nicht einfach eine Stackgröße konstant machen, weil ich nicht weiß, wie tief ich absteige in der Rekursion. Aber es wird nicht rekursiert bei UC Linux offensichtlich. Okay. Im Gegensatz zum ICOS haben wir die Möglichkeit, zur Laufzeit Speicher anzufordern. Allerdings geschieht das nicht mit Break. Das geschieht aber im Linux mittlerweile auch nicht mehr mit Break. Da liegt jetzt auch ein mmap drunter, wenn ich mich recht informiert habe. Das malloc wird allerdings direkt auf mmap aufgesetzt und dieses mmap holt uns Speicher. Ja. Und wenn der Speicher alle ist, ist Schluss. Und was passiert, wenn der Speicher alle ist? Da wird die Task abgeschossen. Beziehungsweise, das weiß ich wiederum nicht, habe ich nicht getestet, es wird eine Task abgeschossen. Ne? Das ominöse Vorgehen von Linux, auch im normalen Linux ist das der Fall, wenn der Speicher alle ist, wird spezielle Kernel-Funktionalität in Betrieb gesetzt, die nach bestimmten Kriterien Prozesse killt. Und das ist manchmal unerfreulich. Das ist ja aber genauso, ist also zumindest keine Verschlechterung. Treiber müssen wir aus Zeitgründen verschieben. Kurz gesagt, ist auch nicht anders als im normalen System. Hier muss man jetzt bloß noch dafür sorgen, dass der Knoten, das im Dev-File-System erscheint und das in dem Konfigurationsdialog der neue Treiber dann irgendwie erscheint. Aber das kann man lösen, das Problem. Okay. Gut, damit bin ich mehr oder minder am Ende des Vortrags. Bloß noch zwei reflektierende Folien. Warum machen wir denn das Ganze? Ich halte hier tolle Vorträge. Also ob sie toll sind, wage ich mal nicht einzuschätzen. Ich halte hier Vorträge über irgendeine ominöse Platine. Da ist jetzt irgendein DSP drauf, braucht man das Ganze. Und kurz gesagt, ist das nach meinem Dafürhalten eine ideale Basis für eigene Experimente, weil ich eigentlich noch nie erlebt habe, dass Embedded Systems so gut open-source-mäßig unterstützt werden. Ich kann da also wirklich eine kleine Leidensgeschichte erzählen. Wir machen schon lange in der Uni Praktika, die mit Embedded Systems zu tun haben. Und mit diesen Boards ist es wirklich erstmalig so, dass der Student hier die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Toolchain zu kompilieren oder, sich überhaupt grundsätzlich erstmal mit der ganzen Entwicklungsumgebung vertraut zu machen, weil die irgendwie proprietär ist und dann müssen wir auch noch ein Windows drunter legen, weil das Zeug nur unter Windows läuft, sondern man sollte vorausschicken, wir haben ausschließlich Linux-Rechner bei uns im Rechnerlabor stehen, weil die sich leichter administrieren lassen, wenn es viele sind. Und weil unser Admin auch bloß im Prinzip Ahnung von Linux hat. Und dort ist wirklich das eine ganz hervorragende Basis für die Lehre. Ja, oder was heißt für die Lehre? Auch für eigene Experimente sozusagen. Als schönes Beispiel, was damit wirklich funktioniert, möchte ich dieses Blog hier nennen. Open Source Telefon. Ein Open Source Telefon. Moment, Rode Telekom Blog. Das führen wir uns noch zu Gemüte. Also auch fast so eine lange Startzeit wie beim Embedded System. So. Schnick. Building an Embedded Asterisk, das ist auch schön, Bier vorn dran und Kaffee dahinter, ne? Und der DSP danach. Das ist ein Block, was sich mit diesem DSP auseinandersetzt. Was die hier machen, ist, ein offenes Telefon zu bauen, mit offener Hardware und offener Software, basierend auf dem DSP. Also ich empfehle das zu lesen einfach. Es ist in den Vortragsskripten verlinkt. Der hat auch einen sehr lockeren, schönen Stil. Und ich bin ein bisschen neidisch auf ihn, muss ich sagen. Das ist ein Ingenieur, der hat also, der macht den ganzen Tag das, was ihm Spaß macht, weil er hat vor vielen Jahren mal ein Unternehmen gegründet und es dann mit Gewinn verkauft. Schreibt er sehr, sehr defensiv in seinem Blog. Und das ist das, was mir noch fehlt, sozusagen. Okay. Und es handelt sich bei diesem DSP um den einzigen, der wirklich einen vernünftigen Open-Source-Support hat. Auch da kann ich eine Leidensgeschichte erzählen. Wir versuchen seit Jahren, einen richtigen DSP von Texas Instruments mit Open-Source-Support zu versorgen. Aber wir sind einfach als Gruppe zu klein. Ja, wir haben einen GCC portiert und die Werkzeuge auch so alle, dass sie einigermaßen laufen. Aber das hat ohne eine Firma dahinter. Und Texas Instruments ruft einmal im halben Jahr an und sagt, oh, tolle Sache, was er da macht. Und zwar würden das gerne unterstützen, dass wir ein halbes Jahr Ruhe. Ja. Das heißt, wir kriegen von denen Hardware, aber mehr auch nicht. Und vieles liegt nicht offen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ne? Was machen wir also damit? Wir portieren ECOS zum Beispiel. Passt gut zum letzten Vortrag. Das ist in anderthalb Diplomarbeiten sozusagen. Da sitzt Herr Gruner, Entschuldigung, Namensgedächtnis, null. Der ist auskunftsfähig, wie der Stand dort momentan ist. Ja, es ist klar, dass das auch eine relativ interessante Plattform für ECOS ist. Schon von dem vor dem Hintergrund des geringen, der geringen Bootzeit. Einbau von Schutz, Kernel User Space, habe ich schon gesagt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das führt nämlich dazu, dass das Zeug langsamer wird, weil relativ viel, naja, sowas wie Page Faults auftreten. Nur sind es keine richtigen Page Faults, wo wir irgendwie von der Platte lassen müssen, aber wir müssen diese CBLB-Einträge aktualisieren. Und das wird sich auf die Leistung auswirken. Ja. Ideale Echtzeitplattform, man kann sehr schön damit messen. Es gibt also Xenomai und Adeus dafür, wem das was sagt. Und, habe ich schon gesagt, sehr deterministisches Ausführungszeitverhalten trotz Cache und Branch Prediction. Und was wir noch damit machen, immer im Jahr, also ich habe es auch immer gemacht, sogenannte Autumn DSP Programming School, das ist also von Studis gut angenommen worden, haben wir eine Woche lang, hat jeder so ein Board bekommen und von früh bis abends, naja, von früh bis abends vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber wir haben ziemlich viel gelernt dabei. Ja. Okay, gut. Das Ganze ist sehr aktiv und zwar von den UC Linux Projekten, glaube ich, auch mit eines der alleraktivsten. Ja, wenn man mal auf die UC Linux Seite guckt, beziehungsweise auch mal das Ohr an die Masse hält in der Industrie, dann merkt man, dass andere größere Probleme haben. Wir haben Kontakt zu einer Firma, die also mit dem bestimmten Freescale Prozessor arbeitet und die dann ein Lied davon singen können, die also Probleme haben mit dem Kernel. Und wo Freescale sagt, ja, keine Ressourcen, macht es doch selber. Und das ist natürlich schlecht. Im Vergleich zum Linux ist natürlich trotzdem nichts. Ne? Das sind vielleicht 30 Entwickler oder so, die da rund um die Uhr arbeiten. Aber trotz allem, das Zeug hat Hand und Fuß. Ich muss wirklich sagen, das ist eine, also auch hier und da kommt mein Kernel-Loops vor, aber das ist fast immer durch mich ausgelöst. Ja? Die Qualität des Codes, der Dokumentation, gut, da muss man sich ein bisschen durchschwitzen. Es gibt keine Bücher dazu, das ist klar. Die Pakete installiert man, da geht das los. Ja? Das ist im Vergleich zu anderen Embedded Systems allererste Wahl. Okay, und last but not least, die Antworten auch. Das ist auch eine schöne Sache. Was wir nicht immer haben, die Community antwortet, wie verrückt das Problem auch sein mag. Gut, okay, damit habe ich ein kleines bisschen überzogen, aber es ist ja der letzte Vortrag. Ich habe gezeigt, Embedded heißt weder lahm noch klein, hoffe ich zumindest. Ein bisschen. Wir stehen gern noch für Fragen zur Verfügung. Vielleicht jetzt gleich hier so auf Zuruf, wenn es länger dauert, offline. Und ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ja, Herr Franke.
Wie ist denn die Entwicklung von diesem UC Linux in die Linux-Kernel Mainline so integriert?
Das ist drin. Und zwar.
Von Version 2.4 und 2.6 geredet, das klingt also recht ähnlich in den aktuellen Kernel.
Die Frage war. Wie ist die Entwicklung des UC Linux in die Mainline-Entwicklung des Linux-Kernels integriert? Die Antwort ist, ich weiß nicht mehr genau, ab wann 2.6 größer 10 ist UC Linux ein Teil des normalen Zweiges, soviel ich weiß. Das ist also eine extra Branch sozusagen. Wenn ich mir recht entsinne, dauert es aber 2 bis 3 Wochen, wenn ein neuer Linux-Kernel rausgekommen ist, dann ist er auch portiert für das Blackfin, für die Blackfin-Architektur. Nicht für alle Varianten, weil es sehr viele verschiedene gibt. Und das wird aber fast immer durch die Analog-Devices-Leute gemacht. Ja, also es ist auch einigermaßen sichergestellt, dass das flott geht. Ja?
4% der geregeltragenen Funktionalität von Linux ist in
UC-Linux. Oh, die Frage ist, wie viel Prozent der Gerätetreiber haben wir im UC-Linux? Ich kann zunächst nur für den Blackfin-Zweig antworten. Und selbst da kann ich Ihnen keine Prozentzahl geben. All das, was wir bisher gehört haben im Rahmen der Vorträge hier, sprich sowas wie Flash-Filesysteme, Memory-Technology-Devices, sind hier ebenfalls vorhanden, weil das im Embedded-Bereich eine große Rolle spielt. Ja? IDE und so weiter können Sie auch alles reinkompilieren, wenn Sie Lust haben. Will ich aber nicht, ob eine Schnittstelle da ist. Darüber hinaus gibt es Treiber, die Entwickler entwickelt haben, die das Board jetzt speziell ansprechen. Beispielsweise CAN-Treiber. Beispielsweise sind kleine Lämpchen drauf, zur Ansteuerung kleine Taster, all dieses. Haben Sie jetzt speziell was, worauf Sie hinaus wollen? Muss ich zugeben, bin ich überfragt. Können wir aber vielleicht dann hier gleich reingucken.
Ich habe eine Antwort dazu. Da muss man die Firmenstrukturen jetzt anschauen, die das unterstützen. Momentan ist es so, Analog-Device heißt eigentlich die Windows, also Galerie von Firmen, die bestimmte Entwicklungen machen. Das heißt, wenn sie eine bestimmte Größe haben, also meinetwegen 5 Systeme oder Entwicklungssysteme, können sie sich als A-Anwender eingraben lassen. Und dementsprechend ist durch diese Community, die sich dabei bildet, ein relativ großes Leistung vorhanden. Diese Boards werden normalerweise von Kleinfirmen irgendwo gemacht, die 5 oder 6 Leute da sitzen. Wird aber alles über Analog-Devices vermarktet, sodass im Prinzip auch Universitäten dabei sind. Es sind, ich glaube, Dutzend Ausgründungen in Wien oder in Graz, die diese Sachen auch unterstützen, wo Studenten sich selbstständig gemacht haben in Gruppen mit 5, 6 Mann und dementsprechend diese Sachen aufgebaut haben. Und da gibt es normalerweise auch